Genau, ich sag mal so ein paar ganz kurze Sätze zu mir selber. Die allermeisten von euch wissen das ja, dass ich im Februar und März nicht hier in Dresden war. Ich habe ein sogenanntes Sabbatical genommen. Und genau, heute ist mein erster Tag, an dem ich ganz offiziell wieder im Dienst bin. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich habe quasi seit Tagen fröhlich rum vor Freude, weil es so schön ist, wieder hier zu sein. Nee, aber ganz im Ernst, also ich freue mich sehr. Will einfach nur sagen, ich hatte eine echt gute, echt wertvolle Zeit, schaue da total dankbar auch zurück auf die letzten 2 Monate. Aber sehr viel mehr möchte ich jetzt eigentlich an dieser Stelle hier gar nicht sagen, weil ich da jetzt eigentlich die Predigt auch nicht dafür nutzen will, um mal hier über mich großartig zu reden, schon 3-mal nicht zu Ostern. Aber eigentlich, wenn jemand sagt, ich würde gerne ein bisschen mehr wissen, freue ich mich sehr, einfach zu sagen, hey, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken, ein Glas Wein trinken zusammen, und ja, freue ich mich einfach gern, mehr darüber zu erzählen, so was ich einfach erlebt habe in der Zeit, was Gott mir wichtig gemacht hat. Also das sind alles keine Geheimnisse. Aber an dieser Stelle hier im Rahmen dieser Predigt einfach mal so viel. Ganz herzlichen Dank. Genau, denn das eigentliche Thema des heutigen Tages ist ja, dass unser Herr auferstanden ist. Und das wollen wir heute feiern. Das ist rund ums Jahr die großartigste Botschaft der Welt, nicht nur heute an Ostern, aber heute wollen wir uns einfach ganz besonders dran erinnern und uns einfach ins Gedächtnis rufen, was das bedeutet. Und unpassenderweise nutzt ja die deutsche Gesellschaft diesen Anlass, um über einen Kassenzettel zu diskutieren. Ich denke, das haben viele von euch mitbekommen. Und zwar geht es da einfach darum, dass die Supermarktkette Rewe aus welchen Gründen auch immer in ihrem Sortiment den Osterhasen als Traditionshasen gelistet hat. Und es gibt eben Leute, die empfinden, dass es eben ein, ja, wie soll ich sagen, eine Unterminierung unseres christlichen Osterfestes ist. Und jetzt, keine Sorge, ich will jetzt gar nicht irgendwie über Gesellschaftspolitik predigen, aber was ich schon spannend finde an dieser ganzen Debatte ist, dass eigentlich die Auferstehung von Jesus so viel mit dem Osterhasen zu tun hat, wie der Weihnachtsmann mit seiner Geburt, nämlich überhaupt gar nichts. Und also insofern finde ich, hey, wenn wir schon diskutieren über unsere christlichen Feste und Feiertage, dann wäre es doch schön, wir würden auch wirklich darüber diskutieren, was sie bedeuten, und nicht über Schokoladenhasen und sonstige Hohlkörperfiguren. Das ist so ein Wort, das habe ich jetzt gelernt in der Debatte, die Hohlkörperfigur. Weil das ist echt was, das bewegt mich herzlich wenig, wenn ich an Ostern denke. Diese Frage, worum geht's eigentlich an Ostern oder was bedeutet Ostern eigentlich, ist ja auch überhaupt keine neue Diskussion. Paulus diskutiert diese Frage schon in einer der ältesten Schriften überhaupt des Neuen Testaments, im 1. Korintherbrief. Er schreibt den Korinther eine ganze Menge Dinge, aber eine Sache, die ihn bewegt hat, er hat ihm kein Kapitel gewidmet, er hat ja damals nicht ein Kapitel geschrieben, aber heute ist es ein gesamtes Kapitel, widmet er einem Streit, den es dort in Korinth gegeben hat zu der Zeit. Und zwar ging es dort um die Frage, werden eigentlich die Toten am Ende der Zeit auferstehen oder wird es nicht passieren? Die Korinther haben drüber gestritten. Das war so ungefähr 55 nach Christus, als Paulus diesen Brief schreibt. Also zu dem Zeitpunkt gab es auch noch kein Neues Testament oder so, wo man hätte sagen können, naja, guck doch in die Bibel rein, was in der Offenbarung steht oder so. Und deswegen nimmt Paulus das zum Anlass, den Korinthern unter anderem auch darüber zu schreiben. Was hat das mit Ostern zu tun? Diese Frage, ob am Ende der Zeit die Toten auferstehen werden oder nicht. Und ich möchte ganz gern als Grundlage für die heutige Predigt den Abschnitt lesen aus dem Brief, in dem Paulus eigentlich seine Überlegungen zu der Frage einleitet. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Es ist der Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Und da schreibt Paulus: Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Was Paulus übrigens mit diesem etwas komischen Einschub meint, ist nicht, dass er sagt, ich bin zu spät geboren worden, um Jesus sozusagen noch leiblich kennenzulernen, sondern wörtlich ist dort eigentlich im Urtext von einer Frühgeburt eine Rede. Also was Paulus sagt ist, ich habe Jesus begegnet zu einem Zeitpunkt, als ich noch gar nicht irgendwie innerlich darauf vorbereitet war. Paulus war blind und hilflos nach dieser Begegnung, weil ihn das so sehr geflasht hat. Und darauf spielt Paulus hier an. Ich war eigentlich wie so eine Frühgeburt, die das noch gar nicht richtig verkraften kann, in diese Welt gesetzt zu werden. So, als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Also Paulus erinnert die Korinther an die gute Botschaft oder Evangelium, wie das sozusagen die lateinisierte Version des griechischen Worts heißt. Evangelium, die gute Botschaft. Und er sagt nochmal, was eigentlich so der ganze Dreh- und Angelpunkt dieser guten Botschaft ist. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist am dritten Tag nach seinem Tod auferstanden. Und es gibt jetzt zum Evangelium noch eine ganze Reihe mehr zu sagen. Ich habe da auch mal im September drüber gepredigt und lege euch die Predigt noch mal sehr ans Herz, wenn ihr mehr wissen wollt. Aber das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ohne diesen Part, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und erst nach 3 Tagen auferstanden, ist nichts von dem, was das Evangelium beinhaltet, in irgendeiner Form wirkmächtig oder relevant. Und Paulus sagt, durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, wenn Paulus hier von Auferstehung redet? Ich meine, es ist vielleicht eine dumme Frage, aber andererseits wissen wir alle, dass es ja was ist, was durchaus so im Gesamtspektrum der Theologie diskutiert wird. Wenn es dort heißt, Auferstehung, ist das irgendwie vielleicht einfach auch nur so ein Symbol? Also ist da gar nicht wirklich ein Toter wieder zum Leben gekommen, sondern ist es vielleicht einfach ein Bild dafür, dass jetzt die Seele von Jesus bei Gott ist? Oder vielleicht bedeutet das, dass Jesus einfach in unserer Erinnerung ewig weiterlebt? So alles Positionen, die diskutiert werden, wenn es darum geht, was bedeutet eigentlich Auferstehung? Was meint die Bibel damit? Aber für Paulus ist es überhaupt keine Frage. Also schon allein dieser Begriff Auferstehung ist so in der jüdischen Vorstellung, im jüdischen Sprachgebrauch absolut untrennbar damit verbunden, dass da ein Körper tot ist und dann wieder lebt. Und es gab natürlich schon solche Vorstellungen, dass jemand gestorben ist und seine Seele ist bei Gott. Oder diese Idee irgendwie, wenn du dich an jemand erinnerst, dann lebt er in gewisser Weise in deiner Erinnerung weiter oder so. Das war den Juden nicht fremd damals. Aber das hätten sie nie als Auferstehung bezeichnet, weil Auferstehung heißt untrennbar, jemand ist gestorben und jetzt ist sein Körper wieder am Leben. Und für Paulus gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten an diesem Punkt. Und das führt er dann so in den weiteren Versen aus. Also entweder ist Jesus an diesem Osterereignis wirklich auferstanden, vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Dann bedeutet das, dass an diesem Tag der Tod besiegt worden ist. Und dann werden am Ende der Zeit die Toten auferstehen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass die Toten nicht aufstehen werden am Ende der Zeit. Das heißt aber auch, dass der Tod Sieger geblieben ist. Und das kann eigentlich auch nur bedeuten, dass Jesus im Grab geblieben ist. Weil wenn der Tod Sieger ist, ist der Tod Sieger. Paulus sagt, das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Was anderes geht nicht. Und Paulus führt dann in dem Text, den wir gelesen haben, zwei Argumente auf, warum er sagt, dass Jesus auferstanden ist, wirklich wieder ins Leben zurückgekehrt ist, ist glaubwürdig. Es ist würdig, es ist es wert, geglaubt zu werden. Auch wenn uns das natürlich von unserem ganzen naturwissenschaftlichen Hintergrund her ganz schön herausfordert. Das erste Argument, das Paulus hier anführt, sind die Prophetien im Alten Testament. Paulus geht daher her, also über den Tod von Jesus schreibt und die Auferstehung und ergänzt es jeweils so mit diesem Nachsatz, wie es in der Schrift steht. Und wie ich vorher gesagt habe, bezieht sich Paulus dort mit Sicherheit nicht auf das Neue Testament, das es eben damals noch gar nicht gab, sondern was er meint, sind so eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament, in denen sehr konkret Bezug genommen wird auf das Leben und Sterben und die Auferstehung von Jesus. Und ich habe irgendwann mal gelesen, insgesamt gibt es im Alten Testament über 300 Stellen, die sich auf Jesus beziehen. Da habe ich jetzt nicht alles nachgezählt, aber ich möchte euch einfach mal so als Beispiele ein paar Stellen vorlesen, wo ich einfach schon, ja, die mich einfach verblüffen, erstaunen, einfach wie konkret und detailliert das ist. So heißt es zum Beispiel in Psalm 22, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und bei Johannes 19 heißt es, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich, es war ohne Naht aus einem Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Oder heißt es im Psalm 69, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Und wieder Johannes 19, die Soldaten tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an die Lippen von Jesus hielten. Und Ysop ist ein bitteres Gewürz. Oder noch ein drittes Beispiel, bei Jesaja 53 heißt es, zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Und Matthäus erzählt in Kapitel 27, als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathäa, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann legte er ihn in sein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen war. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Beispiele, die wirklich verblüffend sind, wo der Ort der Geburt von Jesus beschrieben wird, wo die Umstände seiner Geburt beschrieben werden, wo der Palmsonntag beschrieben wird und sein Einzug in der Stadt auf einem Esel, wo der Verrat von Judas beschrieben wird, so detailliert bis zu diesen 30 Silbermünzen und so weiter und so weiter. Und ich meine, zugegebenermaßen, ich bin da jetzt nicht so ganz neutral, was die Frage angeht, aber ganz ehrlich, ich habe mehr Mühe, damit anzunehmen, dass das alles irgendwie Zufall und Betrug ist, dass Jesus das irgendwie hingekriegt hat, die Umstände seines Todes so hinzufaken, dass es genau passt aufs Alte Testament, als dass ich mir vorstellen kann, dass hier wirklich ein Gott am Werk ist, seinen angekündigten Plan umzusetzen, die Welt zu retten. Damit habe ich viel weniger Mühe als mit der Vorstellung, dass die das irgendwie alles so hingefaked haben, dass es am Ende passt, Jahrhunderte nachdem es aufgeschrieben worden ist. Und das ist das eine Argument, das Paulus hier ins Feld führt. Er sagt, guckt euch die Prophetien im Alten Testament an, wie konkret, wie detailliert das ist. Und dann gibt es eben, es ging ja um diesen Streit, stehen die Toten auf. Auch da gibt es Stellen im Alten Testament, vor allem bei Hesekiel gibt es eine relativ bekannte Stelle, hier mit der Knochenarmee, die Gott zum Leben erwecken wird. Und eigentlich ist das Argument, dass Paulus sagt, hey, wir haben erlebt, dass so viele von diesen Dingen wirklich wahr geworden sind, das hätte kein Mensch steuern können. Und wir können eigentlich auch glauben, dass die anderen Sachen, die vorhergesagt sind im Alten Testament, ebenso wahr sein werden. Und für mich ist es eben einfach so ein ganz starker Punkt persönlich, warum ich an die Auferstehung von Jesus glaube, weil da so viel drin steckt im Alten Testament, was einfach menschlich nach meiner Überzeugung gar nicht hinzudrehen ist. Ein zweites Argument, das Paulus hier bringt, ist, er weist hin auf die vielen Augenzeugen, die das ganz persönlich miterlebt haben, was rund um Ostern passiert ist. Und jetzt muss man im Hinterkopf behalten, Paulus schreibt diesen Brief ungefähr im Jahr 55 nach Christus. Das bedeutet, die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal ungefähr 25 Jahre her. Also das ist so ungefähr der zeitliche Abstand von uns heute 2018 zur Wende. Sprich, das sind Leute am Leben, die wirklich diesem auferstandenen Jesus ganz persönlich begegnet sind. Und begegnet meint ja nicht irgendwie, die hatten eine Vision oder einen prophetischen Traum oder ein Bild oder irgendwie sowas, sondern das heißt, sie haben mit Jesus gesprochen, sie haben Jesus berührt, sie haben mit ihm zusammen gegessen, sie sind stundenlang mit ihm unterwegs gewesen auf dem Weg nach Emmaus und haben noch nicht mal geschnallt, dass sie dort mit Jesus unterwegs sind. Und was Paulus hier den Korinthern eigentlich sagt, ist, hey, ihr müsst euch nicht nur auf irgendwelche uralten Schriften verlassen, hey, da gibt's Leute, ihr könnt einfach hingehen und fragen. Sag, ey, stimmt das, du hast Jesus gesehen, nachdem er gestorben ist, wie war das, erzähl mal. Und der Knackpunkt ist, von diesen Leuten ist eigentlich keiner dabei, der irgendeinen Vorteil davon hätte, hier irgendwie eine Lügengeschichte zu erzählen. Und irgendwie zu behaupten, ich habe Jesus gesehen und eigentlich ist es gar nicht so. Die ersten Jesus-Nachfolger waren eine winzige Minderheit, sie waren verspottet, sie waren verfolgt. Zu dieser Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt, sind Menschen dafür ins Gefängnis gegangen, dass sie sich zu Jesus bekannt haben. Sie sind ausgepeitscht worden, sie sind gesteinigt worden, Familien und Freunde haben sich abgewandt von ihnen. Keiner von denen ist in irgendeiner Form reich geworden oder mächtig oder irgendwas. Keiner von denen hätte irgendeinen Grund gehabt, eine Lügengeschichte zu erzählen, dass er Jesus begegnet ist, wenn es nicht wirklich so gewesen wäre. Und wenn man sich so in die Quellen reinliest aus der damaligen Zeit, also was haben verschiedene Leute geschrieben, die zu der Zeit gelebt haben, dann stellt man fest, selbst Leute, die wirklich erklärte Gegner des christlichen Glaubens waren, haben immer wieder geschrieben, man muss diesen Christen zumindest mal zugestehen, dass sie wirklich ernsthaft von dem überzeugt sind, was sie dort sagen. Weil alles andere macht einfach keinen Sinn. Die kaufen sich ja nur Schwierigkeiten damit ein, dass sie diese Botschaft von Jesus weitergeben. Jetzt, wenn das vielleicht insgesamt so 1-2 Zeugen wären, die das berichten könnten, dann könnte man jetzt als Gegenargument ja noch einwenden, so ja, gut, vielleicht waren das einfach Leute, die Wahnvorstellungen hatten oder sowas. Gibt's ja, ich habe mal einen Spiegelartikel gelesen, da wurde ganz ernsthaft die These aufgestellt, dass die Jünger ständig unter Drogeneinfluss gestanden haben und deswegen sich daran erinnert haben, dass da irgendwelche Wunder passiert seien oder sowas. Aber was Paulus hier schreibt, ist, dass er sagt, hey, es gibt tatsächlich hunderte von Menschen, die bei verschiedenen Gelegenheiten Begegnungen mit diesem auferstandenen Jesus hatten. Und Paulus sagt den Korinther, das sage ich jetzt nicht einfach nur so, hey, ihr könnt hingehen, ihr könnt die fragen, die meisten von denen leben heute noch. Und wiederum habe ich ziemliche Mühe, einfach zu glauben, dass hunderte von Menschen, die Jesus bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten sehen, berühren, mit ihm essen, mit ihm sprechen, irgendwie alle bekifft oder bekloppt oder beides waren. Ich habe weniger Mühe, mir da einfach zu glauben, hier ist wirklich wahr geworden, was Gott in seinem Wort angekündigt hat. Also ist Jesus wirklich und wahrhaftig körperlich auferstanden? Und Paulus sagt, mit der Antwort, die wir auf diese Frage geben, steht und fällt letzten Endes alles, was den Kern unserer Nachfolge von Jesus ausmacht. Weil der Sieg über den Tod von Jesus einfach bedeutet, wir dürfen glauben und wissen, dass unser Tod nicht das Ende ist. Paulus fährt dann in einem späteren Vers im Kapitel 15 fort. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Wenn Jesus vom Tod auferstanden ist, dann dürfen wir wissen, dass unser körperlicher Tod nicht das Ende sein wird. Und weil Jesus heute immer noch lebendig ist, können wir wissen, dass Jesus-Nachfolge eben nicht einfach nur irgendeine Philosophie ist. Leute, die sich was ausgedacht haben, wie ein gutes Leben aussehen könnte, und jetzt musst du halt einfach versuchen, das irgendwie Kraft deiner Wassersuppe irgendwie hinzukriegen, so zu leben. Weil Jesus heute noch lebt, dürfen wir wissen, dass wir das in der Kraft dieses Auferstandenen, diese Verheißungen in Anspruch nehmen dürfen, die uns die Bibel für das Leben in Fülle gibt. Im 2. Korinther schreibt Paulus, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. 2. Korinther 5, 17 und 18. Und es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, hat auch nicht erst Bedeutung, wenn wir irgendwann gestorben sind, wenn wir dann hoffentlich irgendwie in den Himmel kommen, obwohl das natürlich auch schon ein ganz großartiger Teil dieser Botschaft ist, sondern es bedeutet, dass diese Verheißung von Ostern auch darin besteht, dass sie schon hier und jetzt in einen den Menschen verwandelt werden können, den Gott vor Augen hatte, als er sich jeden Einzelnen von uns ausgedacht hat. Und solange wir hier auf dieser Welt leben, wird dieser Verwandlungsprozess nicht vollständig abgeschlossen sein. Aber in dem Moment, in dem wir entscheiden, unser Leben mit Christus zu leben, beginnt was Neues, was wir nicht irgendwie aus eigener Kraft produzieren können, was nicht von unserer Disziplin abhängt, was nicht davon abhängt, wie sehr wir uns anstrengen oder welchen Deal wir mit Gott eingehen, was wir Gott anbieten können an Stärken und Fähigkeiten. Es ist die Gnade Gottes, diese neue Schöpfung in uns zu bewirken. Und es ist die Verheißung auf ein neues Leben, das zunehmend frei ist von Bitterkeit, von Angst, von alten Verletzungen, von Dingen, die uns auch plagen, hin zu einem Leben, für das wir wirklich buchstäblich geschaffen sind, indem wir das Vorrecht haben, Kinder Gottes zu sein, indem wir das Vorrecht haben, Botschafter zu sein für einen Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, dass jeder, der sich nach diesem Gott ausstreckt, gerettet wird und nicht verloren geht. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 2-3 Wochen oder so in Berlin in der S-Bahn gesessen habe und die haben da irgendwie so Vierer quasi Sitzmöglichkeiten. Da hat sich so eine Frau mir gegenüber gesetzt und die hat auf einmal so völlig unvermittelt angefangen, irgendwie auf mich einzureden und mir ihr so ihren ganzen Weltschmerz erzählt über ihre Geldsorgen, über die schlechte Wohnung, in der sie lebt, über die Zigeuner, die unter ihr wohnen, die ganz unmöglich sind, über die Flüchtlinge, die alles reingeschoben kriegen und sie muss hungern und keine Ahnung, über ihre Kinder, die nicht nach ihr fragen. Und irgendwie so, das wollte gar kein Ende nehmen. Und ich hatte so irgendwie mehr und mehr so das Gefühl, dass auch nicht, also die Frau, die könnte, glaube ich, 6 Richtige im Lotto haben und in der tollsten Villa wohnen und ihren Traummann kennenlernen und ein grandioses Leben führen. Und würde irgendwo immer noch drunter leiden, dass sie vom Leben betrogen worden ist, dass sie zu kurz gekommen ist und immer noch diesen Weltschmerz spüren. Weil ich glaube, das, was sie so umgetrieben hat, das hat nicht zuallererst was mit äußeren Umständen zu tun. Die sind sicher auch herausfordernd und alles. Sondern es hat so was zu tun mit diesem tiefen inneren Gefühl. Eigentlich bin ich zu kurz gekommen, ich bin nicht wahrgenommen. Mein Leben ist schlecht, ich habe nichts, wofür ich dankbar sein kann. Und ich habe sie gedacht, ich glaube, du brauchst Jesus. Ich glaube, alle Hilfe vom Amt, die deine Lebenssituation verbessern, alles Geld, alles was auch immer, wird nicht wirklich diesen Unterschied machen. Du brauchst diese verändernde Kraft von Jesus. Dieses Wissen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Dass du einen Sinn in deinem Leben hast, weil du Botschafter sein darfst, weil du wirklich mit Gott zusammen unterwegs sein darfst. Leider ist es dann irgendwie nicht gelungen, damit ihr wirklich irgendwie ein gutes Gespräch zu führen. Sie wollte es dann nicht wissen, ist dann auch relativ schnell irgendwie abgedüst bei der nächstbesten Haltestelle, obwohl sie angeblich bis zur Endhaltestelle durchfahren wollte. Aber es ist tatsächlich meine Überzeugung. Ich glaube, solche Menschen, denen hilft am Ende, so richtig hilft denen am Ende echt nur Jesus. Und was ich damit sagen will, ist, diese Verheißung, die in dieser Auferstehung von Jesus steckt, bezieht sich eben nicht nur auf das Leben nach dem Tod, sondern es ist auch eine Verheißung für das Leben vor dem Tod. Und zwar steckt mehr in dieser Verheißung, als wir jemals irgendwie aus eigener Kraft produzieren oder für uns wahrmachen können. Das ist die Bedeutung von Ostern. Und dann denke ich mir so, hey, nennt eure Schokoladenhasen, wie ihr wollt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das muss die Welt wissen. Nicht die Frage bewegen. Das ist nicht unsere Aufgabe, die Frage zu bewegen, wie wir Schokoladenhohlkörperfiguren nennen wollen. Amen.